Guten Abend zusammen. Nach einer längeren Pause setzen wir uns das Studium des Buches Haggai fort. Und es freut mich, ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Und so ich gemerkt, dass es so eine Lücke dazwischen, das macht es nicht so einfach. Diese Beständigkeit, dran zu bleiben, das ist sehr effektiv. Und ich freue mich, dass wir wieder jetzt starten können. Auch wenn wir nächste Woche, glaube ich, noch einmal eine Unterbrechung haben. Da haben wir die Gebetswoche. Und danach aber, denke ich, geht es wieder weiter in einer Regelmäßigkeit. Ich freue mich auf diese Zeit. Und bevor wir wieder loslegen, möchte ich beten. Und wir stehen noch einmal dazu auf. Und wollen uns ganz bewusst dir anbefehlen, Herr Jesus Christus. Du bist unser Lehrer. Es gibt keinen anderen. Wir sind deine Schüler, wir sind deine Jünger, wir sind deine Nachfolger und wir wollen hören, wie Jünger hören müssen. Ich möchte dich bitten, Herr, reinige unser Herz, bereite unser Herz vor. Herr, es sind so viele Dinge, die wir mitbringen und nicht nur von dem Alltag her, sondern von unserer Prägung her, von unserer Tradition, von unserer Meinung, von unserem Standpunkt her, von unserem Verständnis, von unserem Gottesbild. All diese Dinge bringen wir mit. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du diese Dinge heiligst und dass du diese Dinge reinigst. Und Herr, dass du uns und all diese Dinge durch dein Wort und vor deinem Thron hinterfragst, läuterst und heiligst, Herr. Dass das, was wir glauben und das, wie wir leben, dass es dir zur Ehre geschieht, Herr, dass es dich verherrlicht. Und dass wir nicht auf der einen Seite mit dem Mund dich bekennen, aber mit dem, was wir glauben und leben, dass es genau das Gegenteil ist. So bitte ich dich, Herr, reinige unser Herz, damit wir dein Wort verstehen können. Offenbare uns darin. Und da du ein gnädiger Gott bist, ein barmherziger Gott bist, der langmütig ist und uns und nicht aufhört, zu uns zu reden, so haben wir eine lebendige Hoffnung, dass du uns heute uns auch durch dein Wort reden möchtest. Amen. So, wir warten noch kurz. Kommt rein. Kommt. Hallo, freut mich. So, haben wir uns das am Wochenende kennengelernt, auf dieser Freizeit. Schön, dass du da bist. Also, wir beschäftigen uns mit dem Buch Haggai, setzen uns mit dem auseinander und bereiten uns da vor zum Grundverständnis. Also wir erarbeiten uns den Hintergrund. Die Einleitung zu diesem Buch Haggai dauert schon ein paar Monate, aber wir sind auf dem Weg. Wir brauchen ein Grundverständnis, gerade wenn es darum geht, um den Wiederaufbau des Tempels im Buch Haggai. Was hat das mit dem Tempel auf sich? Und wenn wir mit dem Tempel uns beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit dem Gesetz. Wenn wir uns mit dem Gesetz beschäftigen, beschäftigen wir uns mit Israel. Und wenn wir uns mit diesen Dingen uns beschäftigen, beschäftigen wir uns mit dem Wort Gottes, beziehungsweise mit seinem Volk, mit seinem Plan. Und darüber müssen wir Klarheit haben, damit wir ein Verständnis, ein richtiges, ich sag mal wirklich, ein biblisches Verständnis haben. Und glaubt mir nicht, wie viele Kämpfe ich an diesem Wochenende ausgefochten habe, was für geistliche Kämpfe, was für Gedankengebäude eingestürzt werden mussten, Anführungsstrichen, weil wir doch viel Prägung haben, viel Dinge mitnehmen und nicht selten, ich will es vorsichtig formulieren, nicht selten in den Text hineinlegen, als dass wir diese Dinge aus dem Text herausheben. Das war fast der größte Teil meines Kampfes an diesem Wochenende. Zu hinterfragen und zu prüfen, ist das, was wir glauben, haben wir das aus der Bibel herausgelesen oder haben wir das aufgrund von Büchern und Literatur und Predigten und Vorträgen gehört und dann sehen wir, haben wir das hineingelegt. Also denken, ja klar, da steht's doch. Und das war so eine große Aufgabe. Und in diesen Dingen müssen wir Klarheit haben. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen und in gewisser Weise ein bisschen wiederholen von dem, was wir gemacht haben, in Erinnerung holen, aber zugleich auch wieder ausrichten auf das, was wir heute betrachten. Wir beschäftigen, ich will es so sagen, wir haben uns in die letzten Bibelstunden angeschaut, warum wurde Jesus, die Apostel und die ihm nachgefolgt sind, verfolgt von den Juden, warum wurden sie gehasst und warum wurden sie teilweise gesteinigt oder umgebracht. Und wir haben gesehen, von der Apostelgeschichte, Evangelien, Apostelgeschichte, wir sind dann in die Briefe von Paulus hineingegangen und haben gesehen, in der Art und Weise, wie sie über das Gesetz gelehrt haben, in der Art und Weise, wie sie über den Tempel gelehrt haben, in der Art und Weise, wie sie über das Volk Israel gelehrt haben, das hat den Juden nicht gefallen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja, das ist gut, das ist wichtig. Das heißt, wenn sie in der gleichen Art und Weise gelehrt hätten, wie die Juden vorher gelehrt haben, dann hätte es kein Problem gegeben. Und Paulus, und wir sind, glaube ich, letztens beim Galaterbrief stehen geblieben. Wir haben im Galaterbrief uns das angeschaut, warum Paulus da so verfolgt wurde. Und er sagt, wenn ich noch das Gesetz predigte, würde ich dann verfolgt werden? Also wenn ich das Gleiche lehren würde, was ich vorher geglaubt habe und gelehrt habe, hätten sie einen Grund, mich zu hassen? Und die Antwort ist klar, nein. Aber wenn er, das heißt, das, was er predigte, das hat diesen Anstoß ausgelöst. Was haben die Juden geglaubt und was hat Paulus dann geglaubt? Und wir sind jetzt beim Paulus. Heute kommen wir zum Epheserbrief und schauen uns das vom Epheserbrief an. Wir wollen von da lernen, was hat das mit dem Tempel auf sich? Und warum wurde Paulus so gehasst für diese Lehre? Ich möchte euch deswegen in ganz grober und kurzer Zeit, also sehr schnell, einen kurzen Überblick geben über das, was so die gängige und allgemeine Sicht Israels und des Tempels und des Reiches und des Gesetzes war bei den Juden und was die Apostel verworfen haben oder Jesus verworfen hat und die Apostel verworfen haben und was den Hass eingebracht hat. Ich denke, ich erzähle nichts Neues, aber nur einfach noch kurz zur Erinnerung. Also wenn wir beginnen bei Adam, so bei der Schöpfung, so haben wir eine Zeit der Nationen, richtig? Da gab es noch kein Volk Israel. Es gab Nationen, die sich ausbreiteten durch den Turmbau zu Babel, durch das Gericht auf der ganzen Erde. Und das war, sie lebten nicht nach dem Willen Gottes, sie haben Gott verlassen, Gott hat sie verworfen und hat aus diesen Nationen sich ein Volk erwählt, richtig? Und das ist Israel. So, nichts Neues. Und mit wem begann dieses Volk Israel zu existieren? Mit Abraham. Abraham spielt eine wesentliche Rolle. Abraham, Gott hat aus den Nationen Abraham berufen, hat ihn erwählt. Abraham hat sich nicht aufgemacht und gesagt, ich will ein neues Volk gründen. Ich will Gott, den wahren Gott suchen. Er war ein Götzendiener, wie alle anderen. Gott hat ihn erwählt aus Gnade. Aber da bin ich ja schon bei der Lehre Paulus, warum er gehasst wurde. Aber für Israel ist klar, oder für die Juden war es, Gott hat die Nationen, und ich nehme jetzt einen roten Stift, er hat die Nationen verworfen und sich jetzt dem Volk Israel zugewandt. Und da nehme ich jetzt eine grüne Farbe, weil das ist jetzt Israel. Und die Nationen sind sozusagen ab der Erwählung Abrahams spielen keine Rolle mehr. Die sind nur noch fürs Gericht da. Denn Gott richtet sie und wird sie letztendlich am Ende komplett vernichten. Das ist die Vorstellung. Israel ist das Augapfel Gottes, alle anderen Nationen sind verworfen. Und das ist dieses Überheblichkeitsgefühl. Wir sind die einzigen Wahren und alle anderen sind Sünder. Wir sind heilig, die sind unheilig und all diese Dinge. Ich denke, das ist bekannt, oder? So, das heißt, ab diesem Moment sind die Nationen sozusagen auf dem Abstellgleis gestellt. Und die Gegenwart Gottes, dass Gott bei dem Volk ist, repräsentiert was? Was repräsentiert die Gegenwart Gottes beim Volk Gottes? Die Stiftshütte, beziehungsweise dann ein Tempel, richtig? Und während der Wanderschaft war es noch ein Zelt und dieses Zelt wurde zu einem Haus, zu dem Tempel. So haben wir den ersten Tempel. Und dieser erste Tempel repräsentierte die Gegenwart Gottes bei seinem Volk. Dieser Tempel war nicht bei den Nationen, richtig? Dieser Tempel war bei dem Volk. Denn da war Gott gegenwärtig. Und das Volk wurde gelagert um die Stiftshütte herum. 3, 3, 3, 3, richtig? Also insgesamt 4, nach die 4 Himmelsrichtungen und jeweils 3 Stämme, 12. Das heißt, Gott ist in der Mitte und das ganze Volk ist um Gott herum. Und wenn Gott aufsteht und geht, dann geht das Volk mit. Und wenn Gott lagert, dann bleibt das Volk. Das heißt, Gott ist ihr Herr, Gott ist ihr König und sie folgen ihm. So rein theoretisch sollte das so sein. Und dann folgten sie ihm? Nicht, oder? Die Geschichte ist so, die verwerfen diesen Gott und Gott richtet Israel. Und wir haben uns diese Dinge angeschaut. Und dieses Gericht fand statt durch die Assyrer und die Babylonier. Und der erste Tempel wurde zerstört. Gell? Und was passierte dann? Wir haben, das Volk Israel wurde zerstreut unter den Nationen, richtig? So, und dann, hier sind die Nationen. Das ist kein... So, Nationen. Und hier ist jetzt Israel unter den Nationen. Also letztes Gericht durch die Babylonier und 70 Jahre ist das Volk zerstreut unter all den Nationen. Und in dieser Zeit, das ist eine Zeit des Gerichts. Nun, Gott erbarmt sich wieder dem Volk und verheißt wieder eine Rückkehr. Und wer kehrt zurück? Ein Rest. Ja, ein Rest kehrt zurück und es wird gebaut wieder der zweite Tempel. So, gebaut vom Überrest, in Bedrängnissen, in der Drangsalszeit, und das ist diese Zeit, die wir gesehen haben in Daniel 9. In den ersten 7 Jahrwochen wird das Haus gebaut, 62 Wochen bis zu dem Messias und noch eine Woche die Kreuzung und das Erlösungswerk Jesu Christi. Das ist diese Zeit, die in Daniel Kapitel 9 beschrieben wird. Also wir haben jetzt wieder dann eine Zeit Israels. Aber haben sie aus der Lektion gelernt? Nee, gell? Sie machen das Gleiche wieder. Sie huren anderen Götzen hinterher. Nun sind das nicht mehr sind das keine Götzen wie Baal oder... Aber es sind andere Götzen. Und sie verwerfen Gott, nämlich den wahrhaftigen Gott, als der Gott, dieser wahrhaftige Gott zu ihnen kommt. Und das ist, wir wissen, was da geschah. Für die Juden ist das irrelevant. Der Messias kam nämlich noch nicht, gell? Die warten ja immer noch bis heute auf den Messias. Sondern 70 nach Christus geschah was? Zerstörung Israels, Zerstörung Jerusalems. Und was passiert dann? Israel ist wieder unter die Nationen zerstreut. So, diese Zeitraum dauert schon über 2000 Jahre. Nicht mehr 70, sondern über 2000 Jahre. So, und jetzt kommt die gängige jüdische Überzeugung. Und wenn ich das eher sage, dann sage ich, mit allen den Varianten, die es gibt. So viele Theologen, so viele Positionen und Varianten und Nuancen gibt es. Aber der Punkt ist der, jetzt wird angenommen, es gibt eine Zeit, oder es kommt eine Zeit, nämlich, dann wird der Messias kommen. Und all die Verheißungen, die über den Messias im Alten Testament stehen, dass er kommen wird und die Feinde zertreten wird und die Nationen richten wird und Israel sammeln wird aus allen Stämmen, allen Nationen, das glaubt ein Jude, kein Christ, ein Jude, das wird noch passieren. Der Messias wird das tun. Und dann wird er was tun. Und dann gibt es ein Friedensreich. Und in diesem Friedensreich wird ein Tempel gebaut, richtig? Und das ist der dritte Tempel. Und die sagen, das ist der Tempel, der in Hesekiel beschrieben wird. Sind fest davon überzeugt. Und dann bedeutet Folgendes, dann werden alle Verheißungen sich erfüllen, die im Alten Testament geschrieben sind. Nämlich die Verheißung vom Land, Verheißung vom Thron, nämlich von welchem Thron? Davids. Das heißt, seine Herrschaft über alle Nationen und alle Völker werden dahin kommen und alle Völker werden zu Israel gehen und Weisung wird von Israel ausgehen. Kennt ihr das? Und das wird alles buchstäblich passieren. Das ist die Tradition, ein jüdisches Verständnis. Die werden herrschen über alle Nationen. Land, Thron und was noch? Tempel und Gesetz. Das ist das Verständnis. Kommt euch das bekannt vor? Das ist ein jüdisches Verständnis. Als Paulus und Petrus und Johannes, als Jesus, ihr Herr, sie lehrte, lehrte nicht das. Denn wenn er das gelehrt hätte, hätten sie nicht gehasst. Hätten sie nicht gehasst, oder? Wo gibt es ein so, was wird heute gelehrt? Ich sage mal, das ist eine jüdische Sicht. Also sehr vereinfacht, Freunde, sehr fein. Eine jüdische Sicht. Und wenn ich das die ganze Zeit betone und das, was ich mit euch in Bibelstunden bis jetzt gemacht habe, um aufzuzeigen von den Briefen, dass die Apostel etwas anderes gelehrt haben, darum wurden sie gehasst, dann haben sie nicht das gelehrt. Ich hoffe, das versteht ihr. So, geschichtlich müssen wir jetzt ehrlich sagen, wenn wir vor 200 Jahren hier sitzen würden, dann müsste ich das gar nicht groß diskutieren mit euch. Im 19. Jahrhundert, 1829, 1830 und in den folgenden Jahren entstanden prophetische Konferenzen. Gelehrte, Pastoren, Theologen, vor allem aus dem englischsprachigen Raum, in England. Ihr kennt wahrscheinlich von dem Namen Nelson Darby. Kennt ihr den? Scofield. Scofield ist schon verbreitet, weil die Scofield-Bibel ist bis heute noch sehr beliebt bei den Brüdern und in den freien evangelischen Gemeinden. Und diese Brüder trafen sich und haben über diese zukünftigen Dinge nachgedacht. Wie wird das sein? Welche Prophetien haben sich erfüllt? Welche haben sich noch nicht erfüllt? Und welche werden sich noch erfüllen? Und sie trafen sich und haben eine Systematisierung angestellt. Also die haben etwas aufgebaut. Sie haben ein System aufgebaut, ein Verständnis. Das ging über Jahre und dann wurden gesagt, ah, das kann bestimmt das bedeuten, das und das. Und vieles, und ich sage im Prinzip, was da entstanden ist, und das ist gerade mal 200 Jahre alt, liebe Geschwister. Aber wer ist die Älteste und der Älteste bei uns? Mein lieber Bruder. Wie alt? 94. Ich werde noch mit mehr Ehrfurcht vor dir mit dir umgehen. Ja, so. 94. Mann, ich habe nicht mal einen Bruchteil mit meinem Herrn so verbracht. 94. Aber schaut mal, 94. Und du kannst dich nicht an die Anfänge erinnern. Das ist über 200 Jahre alt. Aber das heißt, man ist so aufgewachsen mit diesen Dingen. 200 Jahre. Ich würde sagen, es ist recht jung im Vergleich zu der ganzen Kirchengeschichte. Denn wie alt ist die Kirchengeschichte? Über 2000 Jahre alt. Und jetzt möchte ich euch kurz zeigen. Ich male das jetzt in dieses Bild hinein. Ich nehme bewusst jetzt einfach eine andere Farbe. Ich nehme blau, weil damit... Jetzt haben diese Lehrer und diese in diesen prophetischen Konferenzen haben dieses Bild aufgenommen und haben das ergänzt. Das ist sehr vereinfacht gesagt. Die haben gesagt, diese Zeit jetzt hier, das ist ja klar, das ist schon geschehen, richtig? Und man sagt, wir befinden uns seit 70 nach Christus in der Zeit der Gemeinde ab hier, richtig? Und was sagt man? Ah, jetzt ist Israel ist verstockt worden, Israel ist beiseite gesetzt worden, das ist jetzt Israel. Israel ist bei den Nationen. Israel. So. Und jetzt, jetzt kommt ein Einschub. Der ganze lange Zeitraum ist ein Einschub von über jetzt 2000 Jahren. Und das ist der Einschub der Gemeinde. Das ist die Zeit, das ist die Zeit der Gemeinde. Beziehungsweise man sagt die Zeit der Gnade, richtig? Was sie definitiv ist. So, aber es geht hier um die Gemeinde. Und jetzt, die Gemeinde nach dieser Lehre ist ein Einschub. Denn eigentlich ist, wer steht im Fokus? Um wen geht es hier? Eigentlich ist A, Israel. Israel. Gemeinde ist B, nach dieser Theorie. Das Eigentliche ist nicht Gemeinde, das Eigentliche ist Israel. Denn nach dieser Lehre wird die Gemeinde dann, wenn Jesus wiederkommt, entrückt, richtig? In den Himmel. Und dann kommt wieder A ins Spiel, Israel. Und dann geht der eigentliche Plan Gottes, der eigentliche Wille Gottes weiter. Nach dieser Lehre, und die ist 200 Jahre alt, das will ich betonen, ist die Gemeinde eine Einschubtheorie. Weil Israel versagt hatte, musste etwas anderes an diese Stelle kommen. Und das ist Gemeinde. Allein das müssen wir hinterfragen, ob das wirklich aus der Schrift zu nehmen ist. Und ich mache diese Vorarbeit, wenn wir jetzt Epheserbrief lesen. Ich hoffe, ihr werdet merken, dass aus mehreren Gründen das hier nicht funktionieren kann. Wenn man das, ich sage in aller Vorsicht, wenn man das von der Schrift her betrachtet und nicht von einem Konstrukt her betrachtet. Denn erstens, diese Lehre schiebt das nur das hier ein. Aber in diese Einschiebung machen das. Diese Lehre unterscheidet sich nicht wesentlich von der Lehre der Juden. Und nicht wesentlich. Da hat, ich sage mal, Jude wenig Probleme damit. Ja, klar, die Gemeinde Plan B war weg und dann kommen wir wieder dran. Weil die Gemeinde ist ja Nationen. Und das hat gerade jetzt die Zeit der Nation, aber dann kommt wieder die eigentliche Zeit. Aber wisst ihr, was ich damit sagen will? Dann bedeutet das, dann kommt die Zeit des Gesetzes und dann geht es um die Zeit des Tempels und des buchstäblichen Thron Davids und buchstäblichen Landes und buchstäbliche Opfer. Und ich hoffe so sehr, dass die letzten Bibelstunden gezeigt haben, dass wer da zurückkehren möchte, der sei verflucht. Das ist so hart, oder? Darf ich euch das nur ganz kurz in Erinnerung holen? Geht mal mit mir nochmal kurz Galaterbrief. Ganz kurz will ich das noch zeigen. Geht mal zum Galaterbrief. Galaterbrief, Kapitel 1. Das ist eine so ernste Angelegenheit, liebe Geschwister, so ernst. Paulus, schaut mal, Kapitel 1 nochmal, Vers 6 und 7, was Paulus sagt. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Gottes berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes Evangelium gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium von Christus, und jetzt, was steht es bei euch? Bei mir steht, umkehren. Sie wollen wieder zurück. Und wohin zurück? Zum Gesetz. Sie wollen wieder euch zurückbringen. In dem Kontext war das wieder Beschneidung, wieder Halten des Gesetzes. Richtig? Das ist doch Galaterbrief. Und wisst ihr, was Paulus zu denen sagt? Lest mal mit mir Vers 8 folgende. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Jeder, der wieder zurückkehren will zu diesen Dingen, steht unter dem Fluch. Warum? Denn jeder, der unter dem Gesetz ist, ist verflucht. Geht mal in Kapitel 3 im Galaterbrief. Ab Vers 8. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus, indem in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzwerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Jeder, der wieder zurückkehren will unter das Gesetz, ist verflucht. Ich weiß nicht, liebe Geschwister, wer von euch gerne wieder zurück möchte zum Gesetz? Freiwillig unter den Fluch? Ich nicht. Und deswegen ist das so schwierig. Mit dem Mund bekennen wir das eine, aber irgendwie glauben wir an das andere. Das passt für mich nicht. Was lehrt die Schrift? Ist die Gemeinde ein Plan B? Ist die Gemeinde ein Einschub? Ich möchte euch in den Epheserbrief die nächsten 30 Minuten hineinnehmen. Epheserbrief. Was lehrt die Schrift? Warum wurde Paulus gehasst? Was lehrt er über das Volk Israel? Was lehrt er über den Tempel? Warum haben sie das nicht angenommen und ihn letztendlich dann überliefert? Schaut mal, wir starten Epheserbrief Kapitel 1. Also wir werden, ich hoffe, euch ist bewusst, nicht den kompletten Epheserbrief jetzt durcharbeiten können im Einzelnen. Dazu braucht man also ja, mehr Zeit. Aber zumindest einiges können wir darin entdecken in Bezug auf unser Thema. Wir starten in Kapitel 1, Vers 3. Und jetzt schaut mal, was da steht. Gepriesen sei der Gott, der Vater, unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet und jetzt mit jedem geistlichen Segen, oder? Mit jedem geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Schaut euch das an. Welchen Segen empfangen wir von Gott? Es ist ein geistlicher Segen. Es ist ein himmlischer Segen. Und diesen Segen gibt es nur in? Gibt es außerhalb von Christus Segen? Nochmal, außerhalb von Jesus gibt es keinen Segen. Denn in ihm ist das Ja und das Amen. Und dieses Ja und Amen und dieser Segen ist ein was? Ein irdischer Segen? Nein, ein himmlischer. Ein materieller? Nein, ein geistlicher. Wie soll das Volk hier ein Friedensreich haben und gesegnet sein, wenn es nicht in Christus ist? Denn das ist hier irdisch, oder? Das ist ein irdisches Land, ist eine irdische Regierung, ist ein irdischer Tempel, ist ein irdischer Opfer. Es sind buchstäbliche, es muss sich buchstäblich ganz genau erfüllen. Die Berge müssen alle platt werden und Jerusalem muss ein buchstäblicher Berg werden und die Meere müssen sich buchstäblich zerteilen. Es muss alles genauso buchstäblich sich erfüllen, Willi. Das war meine Auseinandersetzung am Wochenende in vielerlei Hinsicht. Ja. Ja. Wirklich? Auf deiner Seite freut mich das, aber ich glaube, liebe Geschwister, dass ihr mehr daran glaubt, als ihr ahnt. Dass ihr mehr an diese Lehre glaubt, als ihr ahnt. Denn mein Plan ist folgendes: Wenn die Ältesten es mir erlauben, wenn wir Hagar durchgemacht haben, dann gehe ich mit euch in die Offenbarung. Und wenn wir das machen, dann werden wir einige Jahre beschäftigt sein. Aber dann, wenn wir sehen, dass das, was ich hier sage und hier, dass das in so vielen Köpfen drin ist und beeinflusst das, was wir in der Offenbarung gelesen haben. Glückselig seid ihr, wenn ich euch was Neues erzähle. Aber dann verwerft doch bitte ganz schnell wieder. Gell? Ich denke auch. Ich bin in diesen Kontexten aufgewachsen, in diesen Gemeindekontext und ich habe das alles eingeatmet so. Das ist die Lehre der Baptisten, das ist die Lehre der Freigemeinden, das ist die Lehre der Pietisten. Seit dem 18. Jahrhundert ist das die vorherrschende Lehre in fast allen Gemeinden. Und man hat mir gedroht, wenn ich noch weiter lehren würde, wenn ich in anderen Gemeinden... Ich sage, Willi, bevor du bei uns lehrst, du musst wissen, die Brüder sind bereit dafür zu sterben, für diese Position, hat man mir gesagt. Das heißt, pass auf, was du jetzt sagst. Die meiste Literatur, die in Bezug auf Auslegung in dieser prophetischen Hinsicht lebt, geht in den Buchladen. Die meiste Literatur wird in diese Position finden. Aber in unserem Kontext, in unserem Rahmen, in unseren Gemeinden. Weil wir nie bereit waren, über etwas anderes nachzudenken. Ich möchte euch, also es ist ein geistlicher Segen, es ist ein himmlischer Segen. Und außerhalb von Jesus Christus gibt es keinen Segen. Das heißt, Israel empfängt keinen Segen außerhalb von Christus. Richtig? Richtig. Aber die Bibel sagt, dass Israel, wenn sie in Jesus Christus, in dem Messias gesegnet wird, dann wird sie mit einem geistlichen Segen gesegnet und einem himmlischen Segen und nicht einem irdischen. Denn ich behaupte, und das mache ich an dieser Stelle ganz kurz, weil dazu kommen wir noch, dass die Väter, dass Abraham und Isaak und Jakob und all die da waren, die wirklich gläubig waren, sie wussten von Anfang an, dass Gott niemals das Irdische gemeint hat. Sie wussten von Anfang an, dass Gott nie ihnen das Irdische versprochen hat. Ihnen war das vollkommen klar, dass ihr Heimat im Himmel ist und dass der Berg Zion im Himmel ist und dass der wahre Tempel im Himmel ist. Denn Mose hat das vorgeschaut. Im Himmel. Darf ich euch das kurz zeigen? Geht mal mit einer Hand in den Epheserbrief, die andere in den Hebräerbrief. Und zwar Hebräer Kapitel 10. Ihr kennt Kapitel 11, die Heldenwolke, gell? Die Zeugen, die Gläubigen, die uns sagen, was bedeutet zu glauben. Hebräerbrief beginnt und beginnt bei Adam und geht durch und zählt alle Leute des Alten Testaments und sagt, sie haben alle geglaubt. Und sie wurden aus Glauben gerechtfertigt. Keiner von ihnen wurde aus Werken gerechtfertigt. Sie glaubten alle. Gott hat nie auf einem anderen Grund gerettet, als aufgrund von Glauben, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Und jetzt schaut mal, was er in Kapitel 11, Vers 13 schreibt. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sehen sie von fern und begrüßen sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Diese im Alten Testament haben gesagt, unser Bürgerrecht ist nicht auf dieser. Und wer waren diese Alten? Das war doch Abraham, gell? Dem ist doch die Verheißung gegeben, ich werde dir das Land zum Besitz geben und deine Nachkommen, oder? Und Isaac, oder? Und Jakob, oder? Ja, dann müssten sie doch buchstäblich dieses Land auch bekommen haben. Aber sie haben es nicht bekommen. Oh, Gott kann seine Verheißung nicht erfüllen. Denn Abraham hat von diesem Land nichts gesehen. Und Jakob auch nicht. Nicht mal Mose durfte einen Fuß da hineintreten. Das ist aber fies, gell? Gott verheißt etwas und gibt es nicht. Das ist undenkbar. Sollte Gott seine Verheißung gereuen? Sollte Gott zu seinem Wort nicht stehen? Schaut mal, was der Hebräerbrief, ein Wahnsinnsausleger des Alten Testaments, uns sagt. Schaut mal, Kapitel 11, Vers 14. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und jetzt, die zeigen an, dass sie ein Vaterland suchen. Und was steht bei euch in der Bibel das Wort für suchen? Steht auch suchen? Ja. Wer hat eine Bibel mit einer Fußnote? Eine Elberfelder mag zu sein. Da. Ersehnen. Und ich bin dankbar für dieses Fußwort, weil dieses griechische Wort kann beides bedeuten. Suchen, ich suche etwas und ersehnen. Aber das Ersehnen macht es ein bisschen besser. Weil Suchen könnte suggerieren, also den Eindruck erwecken, ich suche etwas, was ich nicht weiß, wo ich nicht weiß, wo es ist und ich kenne es noch nicht, aber ich suche, ich bin mal auf der Suche. Aber der Gedanke ist, ich weiß, was ich suche. Ich ersehne es, ich warte darauf. Ich habe es noch nicht, aber ich warte darauf. Das ist das. Was ersehnten sie? Schaut mal, wir lesen. Denn die solche sagen, nämlich die ganzen Zeugen des Alten Testaments, zeigen deutlich, nicht schwammig, nicht undeutlich, deutlich, dass sie ein Vaterland ersehnen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Also wenn sie an ein irdisches gedacht hätten, dann wären sie wieder zurückgereist und könnten da wieder ankommen und sagen, oh, jetzt haben wir es, oder? Und jetzt schaut mal. Jetzt, Vers 16. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, nach einem wahren Vaterland. Und das ist nach einem himmlischen. Was glaubte Abraham und Isaac und Jakob und alle diese? Um welches Vaterland geht es? Welches Vaterland hat Gott ihm verheißen? Das himmlische. Nicht das irdische. Aber die Juden, die das nicht verstehen, wer Abraham ist und was er geglaubt hatte, denn hätten sie es geglaubt, hätten sie ihm geglaubt, was Abraham geglaubt hat, hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Sie erwarten ein irdisches. Und jeder, der sagt, es gibt kein irdisches, das irdische wird vergehen, denn Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Denn mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn Sie das hören, dass die Autoren des Neuen Testaments sagen, es wird kein buchstäbliches irdisches geben, dann kriegen Sie so einen Hass. und wollen sie töten, weil sie sagen, oh, Gott hat das aber uns verheißen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, und er schreibt an die Juden, an gläubige Juden, die zurück in der Gefahr standen, wieder zurück zu diesem Denken zurückzukehren. Und er sagt, bitte bedenkt doch eins, die haben immer an das Himmlische geglaubt. So richtet euer Angesicht auf nach oben. Kehrt nicht zurück zu diesen Dingen. Lasst euch nicht verwirren und lasst euch nicht das Evangelium zurückdrehen. Lasst euch nicht verführen. Das Erste, was Jesus sagte, als er über die Endzeit redete, was war der erste Satz an seine Jünger? Lasst euch nicht verführen. Ich bin mir sicher, das ist meine persönliche Meinung, dass so eine Unsicherheit über das Kommen Jesu Christi, das zweite Kommen Jesu Christi herrscht, weil der Teufel alles daran setzt, eine große Verführung einzuführen, damit die Gemeinde keine Ahnung darüber hat. Er hat es geschafft, in die Gemeinde so viel Position reinzubringen, so viel Lehrmeinungen, dass die meisten Christen sagen, ja, wer weiß schon, wie das richtig sein wird. Richtig? Oh, das ist so schwierig, damit will ich mich nicht beschäftigen. Wenn die das nicht wissen, wer bin ich, dass ich das weiß? Und wo ist das, wer dieses Wort hört und es bewahrt, glückselig, das bewahrt? Überlegt mal, wie ernst es ist. Wer von diesem Buch etwas wegnimmt oder dazu tut, wie ernst ist die Angelegenheit? Wo ist dieser Glaube? Alle Schrift ist eingegeben von Gott und nützlich für uns, aber die Offenbarung ist nicht heilsentscheidend. Das ist eine Irrlehre. Es gibt nichts in der Bibel, was nicht heilsentscheidend ist. Das ist ein erbärmlicher Versuch, sich von der Verantwortung zu drücken, Position zu beziehen. Es gibt nichts. Wir können nicht sagen, oh, der Teufel hat es geschafft. Und ich glaube nicht ohne Grund, dass er vor 200 Jahren so intensiv angefangen hat, verschiedene Lehren in die Gemeinde zu bringen. Denn die Zeit ist nahe. Sehr nahe. Und was hat Jesus gesagt in den letzten Tagen? Was wird passieren? Viele falsche Propheten werden aufstehen und werden die Gemeinde verführen. Und jeder Prophet, jeder Geist, jeder, der Jesus Christus leugnet, seine Herrlichkeit abstreitet, sein Erlösungswerk mindert. Wisst ihr, in welchem Geist er das tut? Das ist der Antichrist. Und ich bitte euch immer wieder, ich werde nicht müde, prüft die Gedanken, prüft die Stellen, prüft alles, nicht von einem System her, sondern prüft es von Christus her. Verherrlicht das Jesus, macht es ihn groß, zeigt es seine Allgenügsamkeit, seine Vollkommenheit seines Erlösungswerkes. Denn ich wiederhole nochmal, wenn das hier stimmen sollte, dann kommt wieder ein Tempel, dann kommen wieder Opfer, dann kommt wieder das Gesetz und dann kommt wieder die Erkenntnis der Unfähigkeit, das Gesetz zu halten und dann müsste Christus wiederkommen und wieder sterben. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, das ist unmöglich, man setzt Jesus zum Gespött nochmal aus. Das bedeutet, man glaubt, dass das noch nicht ganz gereicht hat. Das heißt, Gott muss das Spiel nochmal von vorne anfangen mit Israel. Dafür haben sich die Apostel eingesetzt und haben die Gemeinden gewarnt, diese Sicht anzunehmen. Und dafür wurden sie gehasst. Epheserbrief zurück, Kapitel 1. Nach dieser Lehre, sowohl nach der jüdischen wie auch nach der Lehre, die, ich schreibe euch das Datum auf, die ungefähr 1830 aufkam, und das ist meine Bezeichnung, das ist eine christlich-jüdische Lehre. Und ihr findet sie vor allem vertreten, und wisst ihr unter welchen Christen? Unter den sogenannten messianischen Juden. Bekannt unter anderem zum Beispiel Fruchtenbaum, kennt ihr bestimmt auch, ja? Schon mal gehört. Weil die lieben das, weil Israel steht so im Fokus. Das ist eine christlich-jüdische Sicht. Diese Lehre besagt, es gibt zwei Völker. Diese Lehre besagt, es gibt zwei Leiber. Diese Lehre besagt, es gibt zwei Ölbäume und all diese Dinge. Diese Lehre besagt, es gibt ein Volk Gottes auf der Erde und es gibt ein Volk Gottes im Himmel. Richtig? Oder habe ich ein falsches Verständnis von dieser Lehre? Es gibt zwei Völker. Eins im Himmel und eins auf der Erde. Schaut mal, was ihr Epheserbrief sagt. Erstens, Epheser Kapitel 1, Vers 3. Haben wir gelesen, richtig? Und jetzt Vers 4. Also wir preisen Gott für was? Paulus sagt Vers 4. Wie er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und wer sind hier angesprochen? Wen hat Gott auserwählt vor Grundlegung der Welt? Zu wem schreibt er das gerade? Zu Israel? Also im Irdischen? Zu der Gemeinde, richtig? Oder nicht? Wer ist für die Gemeinde? Weil das ist das Brief, Epheserbrief an die Gemeinde in Ephesus, richtig? So. Und was schreibt er? Wann hat Gott sie erwählt? Nachdem Israel Gott verworfen hat. Nein! Er hat sie erwählt, da gab es Israel noch nicht einmal. Da gab es noch nicht mal die Welt. Nämlich vorgrundlegende Welt, richtig? So, was ist Plan A? Oh, Gemeinde. Plan A ist Gemeinde. Denn er hat sie erwählt vor Grundlegung der Welt. Zweitens, diese Gemeinde muss er auch erlösen, richtig? Das ist das Erlösungswerk Jesu Christi. Und dann beschreibt er das ab Vers 7, dieses Erlösungswerk. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Das heißt, er hat uns gegeben, dass wir die Weisheit und die Einsicht besitzen, zu verstehen, was Gnade bedeutet in Jesus Christus. Das ist ein Geschenk. Und das verstehen nicht alle. Und jetzt schaut mal, was jetzt kommt. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen. Er hat uns nämlich ein Geheimnis offenbart. Und jetzt schaut mal, was ist das Geheimnis? Folgendes, Vers 10. Für die Verwaltung, das heißt für Gottes Ratschluss, für seinen Plan, bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in Jesus Christus. Gottes Plan ist was? Alles zusammenzubringen, nicht auseinanderzubringen. Zu vereinen, nicht zu trennen. Richtig? Und jetzt, was will Gott alles zusammenbringen in Jesus Christus? Jetzt schaut man mit mir genau hin. Alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in dem Himmel und das, was auf der... Oh, in Christus kommt das zusammen und nicht auseinander. Versteht ihr das? In Christus ist eins, nicht zwei. Alles, was im Himmel und auf Erden, muss eins werden. Und das vermag nur einer, Jesus Christus. Das war das Thema vom Wochenende der Offenbarung, Kapitel 4, 5 und 7. 5, 4, 5, 6, 7 beschreibt nämlich das. Würdig ist das Lamm. Warum? Weil er allein in der Lage war, diesen Ratschluss Gottes, die Buchrolle zu nehmen, sie zu öffnen und das genauso auszuführen, wie Gott es geplant hat. Darum beten wir ihn an. Freunde, wenn wir aber das nicht bekennen und nicht anbeten, dann berauben wir ihm seiner Herrlichkeit. Mich erschreckt das zutiefst. Ich möchte euch zwei Beispiele geben. Mich erschreckt das zutiefst. In der Vorbereitung lese ich viel und höre ich auch viel und prüfe auch meine Position zu hinterfragen. Bin ich noch auf der richtigen Spur? Und dann hörte ich einen Bruder, den ich sehr schätze, der länger im Glauben steht als ich und die Bibel genauso liebt wie ich und sorgsam ist, deswegen höre ich ihn gerne. Und dann höre ich aber sagen, in Auslegung in Bezug auf diese Dinge,
Jesus Christus sitzt auf dem Thron Gottes und herrscht im Himmel, aber noch nicht auf der Erde. Und da muss ich fast weinen. Warum? Weil diese Sicht sagt, er wird erst herrschen auf der Erde, wenn er hier kommt. Jetzt ist er im Himmel. Wisst ihr, was das bedeutet? Diese Lehre beraubt Jesu der Herrlichkeit, dass er mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Auch auf Erden? Auf Erden. Aber weil alles in die Zukunft geschoben wird, erkennt man nicht, wie Jesus jetzt schon regiert und schiebt alles dem, was jetzt auf der Welt passiert, dem Teufel zu und gibt ihm die Ehre dafür. Wer öffnet die Siegel? Wer ist das? Jesus, richtig? Und wenn die Siegel geöffnet werden, da kommen Siegelgerichte. Wer gibt sie? Wer steht hinter diesen Gerichten? Jesus! Und wisst ihr, da kommt Schwert und Hungersnot und Pest. Wer regiert über diese Dinge? Der Teufel? Jesus. Wenn wir aber permanent das alles dem Teufel zuschieben, wem geben wir Ehre? Teufel. Überlegt euch mal. Aber wir sagen, Jesus, Herr, dein Name sei erhöht. Wir singen dir zu Ehre. Du bist König. Wenn wir das überhaupt singen. Ein anderer Lehrer, den ich selbst hatte, da war ich noch ein junger Kerl, und das hat mich schon damals verunsichert, sagte zu uns als Bibelschülern, Freunde, wir dürfen die ganzen Lieder, in denen wir singen, dass Jesus König ist, dürfen wir nicht singen. Weil Jesus König ist er für wen? Für die Juden. Aber wir sind nicht Juden. Wir sind die Gemeinde. Für uns ist er Erlöser, aber nicht König. Er liebt Jesus. Deswegen sage ich, in einer Weise sagen wir verherrlichen Jesus, wir beten ihn an, aber mit solchen Positionen entehren wir ihn. Und wir wissen es nicht mal. Und Gott sei Dank ist die Gnade darin, dass es aus Unwissenheit geschah. Paulus sagt, mir ist Gnade widerfahren, weil ich es unwissend tat. Er verfolgte die Gemeinde unwissend, lästerte Gott unwissend und dachte, er tut das alles für Gott. Das widerfahr. Aber Gnade widerfahren, er tat das Unwissen. Wehe dem, der es Wissen tut. Als Jesus klar zeigte, dass er mit seinen Fingern durch den Geist Gottes die Dämonen austreibt und somit die Herrschaft hat auf dieser Erde, sagen sie, er tut das durch den Beelzebul. Und damit sagen sie, wer tut das jetzt gerade? Der Teufel. Und was sagt Jesus? Wenn ihr das jetzt gesehen habt, wissentlich gesehen habt und es verleugnet, diese Sünde wird nicht ergeben werden. Ja.
Bei der Versuchung von Jesus, vom Teufel, er hat gesagt, das alles will ich dir geben. Und das war das Erdreich, was er gezeigt hat.
Tja, die Frage ist nur, und wir denken, nur weil der Teufel das angeboten hat, denken wir, ja, der hat auch die Herrschaft darüber. Aber wir glauben, dass die ganze Zeit er permanent lügt, aber an diesem Punkt muss er recht gehabt haben.
Jesus hat ihn ja nicht gesprochen.
Er sagt, er steht geschrieben. Er lässt sich nicht darauf ein. Nochmal, ich wiederhole nochmal, der Teufel ist ein Handlanger von wem? Gott. Wer ist der Teufel von seinem Wesen her? Ein Engel, gell? Ein Geschöpf. Nochmal, Freunde, ich will euch nochmal wiederholen und in Erinnerung holen. Es ist nicht gut gegen böse. Gleiche große Macht Gott, also gut, gleiche böse Macht Teufel. Und dann gibt es einen Kampf und hoffentlich gewinnt Gott. Nach Offenbarung Kapitel 12, wer schmeißt den Teufel aus dem Himmel? Nein. Michael. Wisst ihr warum? Weil Gott sich nur die Hände schmutzig macht. Er richtet das Geschöpf mit dem Geschöpf. Weil Gott ist erhaben, wenn ein Engel in seine Gegenwart kommen würde und der Teufel ihn einfach so anblicken könnte. Wisst ihr, was mit dem Teufel passieren würde? Er würde zergehen. Denn die herrlichsten Cherubimen, die fliegen mit 6 Flügeln und mit dem einen bedecken sie sein Angesicht, mit dem anderen fliegen sie. Warum fliegen sie? Weil mit dem anderen bedecken sie die Füße. Sie können auf dem Ort nicht stehen, der ist so heilig. Sie können Gott nicht einfach so sehen, er ist so heilig. Und dann meinen wir, da kommt der Teufel, hey Gott, weißt du was? Lass uns mal ein bisschen kämpfen. Wir haben ein verkehrtes Verständnis davon, wer Gott ist und wer die Schöpfung ist. Wisst ihr, dass Gott den Teufel gebraucht, um sein Wesen zu offenbaren? Die ganze Frage, woher kommt das Böse, das beschäftigt ja viele, gell? Ist ja sehr, und warum hat Gott das Böse geschaffen? Wenn er den Teufel geschaffen hat, hat er auch das Böse geschaffen. All diese Gedanken kommen hoch. Ich möchte euch zwei Dinge dazu kurz sagen, in einer sehr kurzen Kürze. Erstens, Gott verherrlicht sich nicht nur in der Gnade, sondern genauso im Gericht. Gott will seine Herrlichkeit zeigen. Und diese Herrlichkeit hat zwei Aspekte, die Rettung und Vernichtung. Das gehört zum Wesen Gottes. Und wer das wegnimmt, ein Teil davon, der nimmt etwas von Gott weg. Wehe dem. So, Freunde, woher wüsstet ihr, dass Gott gnädig ist, wenn es keinen Grund gäbe zur Rettung? Wenn es keinen Sündenfall gäbe und keine Sünde, woher wisst ihr, dass Gott barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und groß an Güte, wenn es keine Notwendigkeit der Rettung gäbe? Würden wir ihn dafür anbeten und sagen, oh, du bist aber ein großer, gnädiger Gott. Woher wüssten wir denn das? Wir wüssten es nicht. Und die Anbetung wäre so klein. Die wäre nämlich überhaupt nicht mit erfahrbar, die wäre rein theoretisch. Woher wüssten wir aber, dass Gott ein zorniger und heiliger Gott ist, wenn es nicht ein Gericht gäbe? Als Gott vor Grundlegung der Welt diesen Ratschluss gefasst hat, den wir im Epheserbrief lesen, als er vor Grundlegung der Welt diesen Ratschluss gefasst hat und in ein Buch geschrieben hat, von vorne und bis hinten, von Vorder- und Rückseite, das heißt, er hat es komplett geschrieben, es gibt keinen Platz zur Ergänzung mehr. Hat er doch gewusst, was der Teufel machen wird, oder nicht? Er ist doch allwissend. Hat er doch gewusst, dass der Teufel den Menschen verführt, oder nicht? Er ist allwissend. Warum hat er es dann gemacht? Wir können sagen, ja, hätte es doch sein lassen. Aber er hat es bewusst gemacht. Warum? Um sich dadurch zu verherrlichen. Weil er wusste, der Teufel wird fallen, wird die Menschheit geschlecht fallen. Ich werde mich den Menschen erbarmen, dadurch werde ich meine Herrlichkeit zeigen, meine Gnade. Ich werde den Teufeln und die Ungläubigen richten, dadurch werde ich meinen Zorn erweisen. Weil Gott offenbart sich in beiden Dingen. Der Teufel ist ein Handlanger zu der Verherrlichung Gottes und er weiß es nicht mal. Doch, er weiß es. Er will es nicht wahrhaben. Denn wozu hat Gott ihn gemacht? Ein Cherub vom Angesicht Gottes, um ihn anzubeten. Und er sagt, wieso soll ich Gott anbeten, wenn ich mich selbst anbeten kann? Die Zeit reicht mir jetzt nicht für die weiteren Kapitelchen. Habt ihr Fragen dazu? Ja, das ist das, was in dieser Schule christlich-jüdischer Überzeugung seit 1830 wird gelehrt, das, was die Juden als das irdische Friedensreich bezeichnen. Sagen die, das ist das tausendjährige Reich auf der Erde. Das ist die... Das wird da hineingetan. Und diese Lehre sagt der tausendjähriges Reich, Juden werden wieder als Nation angenommen sein, als Nation wieder ihren Tempel haben, als Nation, der davidische Thron wird wieder buchstäblich aufgerichtet, Jesus wird auf diesem davidischen Thron sitzen. Daher kommt die Theorie, Jesus wird erst dann König sein. Vorher kann er nicht König sein. Er sitzt jetzt auf dem Thron im Himmel, er sitzt nicht auf dem Thron auf der Erde. Aber ich kann euch tausende von Bibelstellen zeigen, die genau das sagen, nämlich permanent, dass Jesus jetzt regiert auf dem wahren Thron. Und dieser Thron ist über Himmel und Erde. Das Bild, was ihr in der Offenbarung seht, in Kapitel 10, wo Jesus beschrieben wird als der mit seinen Füßen dasteht, einmal auf dem Wasser und auf der Erde, das symbolisiert das. Und alles ist unter seinen Füßen. Das mache ich noch. Epheser Kapitel 1, Vers 20. die, und hier geht es um die Größe und die Macht seiner Stärke, um die Größe Gottes, um die Kraft Gottes. Freunde, wenn wir nicht begreifen, was ist die Größe und die Macht und die Stärke Gottes in dem Erlösungswerk Jesu Christi, werden wir nicht den geistlichen Kampf kämpfen können. Denn in Epheser Kapitel 6, Vers 10 heißt es, werdet stark in der Macht seiner Stärke. Wenn wir aber nicht wissen, was eine Stärke ist, dann wird unser Kampf vergeblich sein. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus schon jetzt gewonnen hat, sondern erst in Zukunft. Schaut mal, was da steht, Vers 20. Die hat er, nämlich die Macht und die Stärke, hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und sitzen, wisst ihr, für was bedeutet, was sitzen bedeutet? Zu einem ruhen und zum anderen herrschen. Denn der König sitzt auf seinem Thron. Das bedeutet, das heißt herrschen. Glaubt mir, wenn ihr glaubt, dass Jesus die ganze Zeit nur da hockt im Himmel, dann haben wir ein komisches Bild. Aber interessanterweise, wir müssen alles buchstäblich verstehen. Und Jesus sitzt jetzt die ganze Zeit nur da und darf nicht aufstehen. Nur einmal beim Stephanus durfte er aufstehen. Das heißt, er herrscht, das ist die Aussage. Er herrscht. Und jetzt über was? Über was herrscht er? Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er unter seinen Füßen unterworfen. Hat er oder wird er? Hat. Er hat. Und jetzt Vers 22, damit schließen wir für heute. Das ist jetzt, was hat das für die Gemeinde zu tun? Und diesen Jesus, dem alles gegeben ist, der diese Herrschaft hat, und alles hat er, und ihn als Haupt über alles. Über was alles? Über alles? Nein, über alles. Nicht über alles der Gemeinde. Das lesen wir zu schnell. Wir denken als Haupt über alles der Gemeinde. Nein, nein, als Haupt über alles, nämlich Himmel und Erde, hat er der Gemeinde gegeben. Wir müssen es so verstehen. Derjenige, der Herrscher über alles ist, ist das Haupt der Gemeinde. Wisst ihr, wer dein und mein Herr ist? Das ist der, der die Macht hat im Himmel und auf Erden. Und alles, was passiert im Himmel und auf Erden, hat er unter seiner Kontrolle. So gibt es nichts, was auf dieser Welt passiert. Nichts, was nicht über seinen Schreibtisch geht. Je mehr wir das erfassen, liebe Geschwister, umso mehr werden wir zur Ruhe kommen. Getrost werden, gestärkt werden und werden nicht Angst haben und wir werden uns nicht beteiligen an den Zukunftsapokalypsen, Spekulationen und Horten in unseren Kellern, Dosen und was weiß ich was. Wir werden eine lebendige Hoffnung haben. Aber jetzt seid mal ehrlich. Welche von den Konstrukten macht Hoffnung? Ich weiß nicht, als junger Kerl, ich das alles las und ich las viel darüber. Ich habe mir fast buchstäblich in die Hosen gemacht. Und das ist der Grund, warum fast alle in dieser Gemeinde glauben, dass die Gemeinde vorher entrückt wird. Wisst ihr, nicht weil die meisten wissen, wo das in der Bibel steht, weil die meisten Angst davor haben, weil sie einfach nicht da hinein wollen. Das erbaut die Gemeinde nicht, das stärkt sie nicht. Aber wenn man Jesus Christus vor Augen malt, als der Sieger aller Sieger, als der Herr aller Herren, als Könige der Könige, oh, und der gehört uns und wir gehören ihm. Wenn Gott für uns ist in Christus Jesus, wer ist dann gegen uns? Wer wird uns scheiden können von der Liebe Gottes? Wer? Weder Himmel noch Erde, weder Fürst noch Gewalten, wegen der Tod oder Teufel, wer könnte uns scheiden? Niemand. Weil er der Herr ist. Lest mal mit mir Vers 23. Und alles hat er der Gemeinde, und ihn über alles, der Gemeinde gegeben. Er hat ihn uns gegeben, diesen Herrn hat er uns gegeben. Und jetzt, was ist die Gemeinde? Jetzt schaut mal, die sein Leib ist. Das ist, denke ich, keine neue Lehre, oder? Aber was bedeutet sein Leib? Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Fülle von allem. Nein, die Fülle nur von einem Teil. Die Gemeinde ist die Fülle von allem. Und übernächsten Mittwoch haben wir Gebetswoche, übernächsten Mittwoch werde ich euch vom Epheserbrief zeigen, dass das bedeutet nämlich Juden und Heiden. Und zum Schluss, weil ich jetzt so drin bin, Offenbarung, Kapitel 1. Johannes grüßt die Gemeinden. Und jetzt schaut mal, wie er die Gemeinden, die sieben Gemeinden, und das gilt jetzt den Gemeinden, richtig? Gemeinden, uns, damals, heute und noch Zukunft. Schaut mal, wie er sie grüßt. Er grüßt sie mit dem dreieinigen Gott, und ab Vers 4. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, und jetzt wird der Vater uns vorgestellt, der ist und der war und der kommt. Und jetzt wird uns der Heilige Geist vorgestellt. Und von den sieben Geistern vor seinem Thron sind. Das ist der Heilige Geist. Und jetzt wird uns der Sohn vorgestellt. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige. Und wisst ihr, was jetzt da steht? Der Fürst der Könige der Erde. Das will er jetzt zeigen der Gemeinde. Wer ist der Fürst? Der Teufel? Jesus. Jesus. Und jetzt Vers 6. Nee, Vers 5 noch zu Ende. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat und durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum. Nein, das macht er doch erst im tausendjährigen Reich. Das macht er später irgendwann mal, gell? Hier steht, er hat uns gemacht. Wenn er der König ist, wer sind wir denn? Das sind wir ja Könige. Wir sind Prinzen und Prinzessinnen. Unglaublich! Das Dramatische ist, dass wir uns verhalten, als ob wir es noch nicht sind. Weil wir nicht daran glauben. Aber wir glauben nicht, wisst ihr warum? Nicht, weil wir nicht glauben wollen. Weil man uns das nie lehrt. Wie sollen sie aber glauben, wenn man das nicht verkündigt? Wie sollen sie aber das hören ohne einen Prediger? Wenn man das nicht verkündigt bekommt, kein Wunder, weiß die Gemeinde nicht. Und ich sage mal so, kein Wunder, dass die dann immer so da läuft. Weil sie nicht weiß, was für ein Vorrecht sie hat. Könige, wer überwindet, den gebe ich, mit mir zu herrschen. Und wenn Jesus herrscht, wisst ihr, was wir auch jetzt tun? Wisst ihr, was im Epheserbrief dann steht, Kapitel 2, folgende? Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen. Das ist Vergangenheitsform, richtig? Aber womit sitzen lassen? Auf seinem? Das heißt, wir regieren mit. Oder nicht? Weil wir das nicht wissen, regieren wir nicht mit. Ja, ein bisschen warten. Ich will das so zusammenfassen, einfach so, dass wir jetzt fies seine Herrschaft auf dieser Welt zu verkündigen, auszubreiten. Dafür zu sorgen, dass sein Reich ausgebreitet wird. Und sein Reich ist aber nicht von dieser Welt, gell? Sein Reich ist da, wo er regiert. Und wo regiert Jesus? Dafür zu sorgen, dass Herr Jesus Christus Herr wird auch in deinem Nachbarn, in deiner Freundin, deinem Mann, deine Frau, dein Sohn, dein Kind. Geht hin in alle Welt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht jetzt hin und macht was? Jüngert, macht Königskinder. Und ich bin bei euch. Voll gut, oder? Ich bin bei euch. Das heißt, wir machen das zusammen. Oh. Wenn Jesus auf der Erde jetzt nicht herrschen würde, würde kein einziger Mensch zum Glauben kommen, liebe Freunde. Kein einziger. Dann hätte der Teufel sie alle noch in seiner Macht und Herrschaft. Der Grund, warum du und warum dein Mann oder deine Frau oder der Grund, warum Menschen überhaupt zum Glauben kommen können, ist der Sieg Jesu Christi über Sünde, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn und darum preise ich ihn. Amen. Und wir wollen das tun, wir stehen dazu auf. Und wer das gerne machen möchte, nicht nur vom Herzen, auch mit dem Mund, der darf das tun, ich mache dann den Abschluss im Gebet. Jesus Christus, du hast uns erlöst durch dein teures Blut, hast du uns in die Stellung versetzt und hast deine Kinder, Prinzen und Prinzinnen, zu Königen in deinem Reich, weil du der König bist, du bist es. Und darum betet die ganze Schöpfung dich an im Himmel und darum preist dich die ganze Schöpfung im Himmel. Und mein Gebet, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. So lass uns mehr und mehr erkennen, wer du bist und mehr annehmen und glauben, dass es wahr ist, Herr, so dass wir in allem, was wir denken, reden und handeln, auch das repräsentieren auf dieser Welt. Jesus Christus, die Gemeinde ist der einzige Ort, wo das heute noch geschehen kann. Die Welt tut das nicht, die bezeugt das nicht. Die Politik macht das nicht, die Wirtschaft nicht. Die Uni nicht, die Schulen nicht. Der einzige Ort, den du erwählt hast, wo das jetzt in dieser Zeit verkündigt wird, ist die Gemeinde. Und ich bitte dich, heilige uns und reinige uns, dass dieses Gotteslob aufsteigt zu dir in deinen heiligen Tempel und dass es ein Wohlgeruch ist. Herr, und dass wir wirklich dich nicht verunehren und dass wegen uns du nicht verlästert wirst. Ich bitte dich vom ganzen Herzen. Geh durch die Reihen, fang bei mir an und heilige unsere Herzen. Amen.